Gesund und happy, der Präventions- und Gesundheitspodcast 50+.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesund und happy. Zahlreiche Studien bestätigen es immer wieder, Tiere sind gut für unsere Gesundheit. Katzenstreicheln senkt den Blutdruck, Gassi gehen mit Hunden ist sowieso gesund und überhaupt sind Tierhalter scheinbar die glücklicheren Menschen. Eigentlich müsste es Haustiere auf Rezept geben und nachdem sie uns so gut tun, sollten wir auch dafür Sorge tragen, natürlich, dass es ihnen gut geht.
Und deswegen haben wir heute mal bei Gesund und Happy einen Tierarzt eingeladen. Wobei, ich glaube, viele Krankheiten haben wir Zweibeiner ja mit den Vierbeinern sogar gemeinsam. Aber ob Vorsorge und Therapie oder Medikamente zum Beispiel auch ähnlich sind, das kann uns der Experte hoffentlich verraten. Herzlich willkommen, Tierarzt Rüdiger Barber. Servus, Rüdiger.
Hallo, ihr zwei.
Schönen guten Tag.
Rüdiger, du bist ja seit vielen Jahren in Schwabach in der Metropolregion Nürnberg in der großen Gemeinschaftspraxis tätig mit Barber und Gepp. Also du bist auch der Namensgeber. Und wo ihr beide, du und deine Partnerin, aber eben auch noch andere Medizinerinnen und Mediziner und dein Team, alle Bereiche rund ums Tier abdecken. Und du bist selber auch Tierbesitzer. Und wenn ich mich so richtig erinnere, du hast dich, glaube ich, schon als Kind für Tiere begeistert. Hast denn du das Gefühl, dass du gesundheitlich auch von deinen beiden Hunden profitierst oder die beiden eher von dir, wenn man Tierarzt als Frau, als Herrchen also, hat, ist ja nicht verkehrt, ne?
Natürlich, in meinem speziellen Fall sind es wahrscheinlich eher die Tiere, die von mir profitieren, weil die tatsächlich viele Kleinigkeiten und große Probleme haben. Aber am Ende des Tages, wenn man dann nachts um 10 nochmal zum Spazierengehen rausgeht, die Bewegung, das Verdauungsspaziergänglein, der innere Schweinehund ist einfach viel leichter überwunden, weil man muss. Ist ein positives Muss.
Ja, kannst du bestätigen, Michi? Ne?
Ich wollte ja sagen, das kenne ich. Gestern Abend auch, 23.35 Uhr, der Film war aus, auf dem Sofa schnarchte meine Liebste und ich daneben und der Hund saß schon vor dem Sofa und hat mit dem Schwanz gewedelt und darauf gewartet. Hopp, auf geht's, ich will nochmal. Das ist übrigens eine ganz schöne Geschichte, was du gerade erzählt hast, Rüdiger. Bei uns ist das mit unserem Hund, mit unserer Pippa folgendermaßen. Die geht dann wirklich raus, hat ihren Gassiweg, hat quasi ihr Plätzchen, wo sie ihr Geschäft macht und schwuppdiwupp dreht sofort rum und will nach Hause und geht sofort ins Bett. Ist das normal für die Tiere, so ein Verhalten?
Also das ist bei unseren tatsächlich auch so. Das ist wirklich nochmal Luft schnappen, Pipi machen, Kaka machen und ab ins Bett. Aber es muss einfach sein. Und Tiere sind Gewohnheitstiere.
Das ist ein schönes Wort. Und apropos Tiere, wir wollen uns ja im Wesentlichen auf Hund und Katz heute konzentrieren. Liegt einfach daran, weil es hat zwar fast die Hälfte aller Haushalte in Deutschland ein Heimtier. Und allein 2020 haben über 39 Millionen Tiere in deutschen Haushalten gelebt. Es sind auch Fische dabei und Vögel, Tiere in Terrarien. Aber am häufigsten sind halt bei uns tatsächlich Hund und Katze, die geliebten Familienmitglieder für groß und klein und auch ganz, ganz treue Freunde. Und deswegen haben wir da heute den Fokus drauf. Jetzt sag mal, viele Tierarztpraxen sind ja heute, wenn man sich das anschaut, mindestens genauso gut ausgestattet wie eine menschliche Arztpraxis. Ihr habt eine Kardiologin an Bord, ihr habt einen Schnickschnack an Geräten, das suchst du ja bei manchen Humanmediziner. Was ist denn schwieriger aus deiner Sicht, Tiere zu behandeln oder glaubst du, wenn du Kollegen kennst aus dem humanmedizinischen Bereich Menschen, weil ich meine, die müssen ja eigentlich nur eine Spezies behandeln, ihr müsst gleich so viele irgendwie behandeln, ne?
Ja, also die Arroganz ist schon eher auf der Seite der Humanmediziner, die sagen, sie sind die Götter in Weiß, aber ich muss von Degu bis zur Wolfsspinne bis zum Hund, Katze, alles Bescheid wissen. Und ein großer Unterschied ist, meine Patienten sagen nicht, was weh tut. Das heißt, wie Koma-Patienten, wie Kleinstkinder, muss ich über Hände, Füße, Geruch, Ohren und Gespräche mit den Besitzern rausfinden, was Sache ist. Das ist viel aufwendiger, als wenn ich nur zum Doktor gehe und sage, mein rechtes Knie tut weh.
Das
also
ist
von daher gesehen, Stress bei uns eher.
Stress bei euch eher. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade schon gesagt, du musst viel herausfinden. Jetzt können wir, Michi zum Beispiel, du als Tierhalter oder auch ich, kann man zu Hause auch als Besitzer ja schon ein bisschen, wenn man aufmerksam ist, gucken und dem Tierarzt ein bisschen Arbeit abnehmen, wo es zwickt beim Tier, oder?
Es ist immer so eine Gratwanderung.
Dr. Google.
Dr. Google ist unser größter Konkurrent. Aber man muss auch dazu sagen, es geht schon ums Links oder Rechts.
Okay.
Das linke Bein von den meisten Tierbesitzern ist eigentlich das rechte Bein vom Hund. Und wenn er vorne lahmt, kann es sein, dass hinten der Schmerz sitzt. Aber wenn was nicht rund läuft, dann sollte man zum Tierarzt und dann ist es unsere Aufgabe herauszufinden, wo es herkommt. Aber wenn man sein Tier beobachtet, und da ganz wichtig auch zum Beispiel beim Hund Kotabsatz, wenn ich frage, wie ist denn der Stuhl von Ihrem Hund? Weiß ich nicht, der geht ins Gebüsch. Woher soll ich dann wissen, ob er Durchfall hat oder nicht? Also manchmal muss man auch ins Gebüsch hinterher. Und es gehört einfach auch mit zum Beobachten des Tieres. Und wenn da was auffällt, dann zum Tierarzt gehen.
Rüdiger, wie sind denn, sagen wir mal, wie ist denn die Menschenkategorie? kann man die unterscheiden von Tier zu Mensch? Also ich will jetzt ganz kurz nochmal zum Menschen überkommen. Also das heißt, also sind jetzt Hundehalter typisch oder sind Katzenhalter typisch oder sind Meerschweinchenhalter typisch oder Kaninchen? Unterscheiden die sich vielleicht eventuell von der Mentalität her oder eben auch vom Körperlichen? Gibt es da so eine Ministudie, die du aus deinem Leben, die du aus deiner Erfahrung uns mitteilen kannst?
Das glaube ich. Also wenn jemand viel ins Freie geht, dann hat er meistens eher einen Hund wie eine Katze. Aber es gibt ja auch viel Tierhaushalte, wo praktisch beides geliebt wird. Oder auch, wir haben Haushalte mit Schlangen und Degus. Das ist das eine, das Futtertier vom anderen praktisch. Aber beide lieben sich, wenn sie in einem Terrarium sitzen.
Okay.
Ich glaube, wenn also die Extreme, nur Hundehalter oder nur Katzenhalter, die werden dann schon ein bisschen speziell. Weil das ist aber ein Prozess. Man kommt nicht als Katzenliebhaber auf die Welt, sondern man fängt an, eine Katze zu haben und dann ist es eine Spirale, die sich dreht. Und ähnlich wie beim Hundehalter. Aber wie so immer, die Extreme sind nicht gesund im Leben.
Aber Michi, du hast, glaube ich, einen guten Punkt schon angesprochen, ob es da Unterschiede gibt bei Menschlichen. Da komme ich auch gleich mal auf den Mensch zurück. Wir haben ja auch gesagt, bei gesund und happy, das wollen wir ja für Zwei- und Vierbeiner. Gibt es denn so klassische Krankheiten, wo du sagst, das haben Menschen und Tiere gemeinsam? Ich fange jetzt mal beim Übergewicht an, weil der Michi jetzt gerade schon die Körperstatur angesprochen hat.
Ja, also ich glaube schon, dass die Hälfte unserer Haustiere übergewichtig ist.
Okay.
Die haben, also ich bin da in meiner Kundschaft als extrem verschrien. Also es gibt Leute, die sagen, das dünne Zigarettenböschler, das braucht gar nichts sagen. Aber tatsächlich ist es schon so, man sollte beim Hund die Rippen sehen können. Und bei einem langhaarigen Hund, da sollte man sie tasten können. Und der Hängebauch bei der Katze, der sollte frei schwingen und nicht prall gefüllt sein. Und das macht natürlich dann Probleme vom Bluthochdruck über orthopädische Probleme, Diabetes. Also all diese Sachen, diese Zivilisationskrankheiten kommen beim Hund und bei der Katze genauso vor wie beim Menschen.
Also ja. Tiere sind auch nur Menschen.
Ja.
Da habe ich mich jetzt dabei gerade selbst beobachtet. Habe gerade überlegt, wie es mit meinem Hängebauch ist, mit meinen Rippen, ob ich die selber nur spüren kann. Und da kommen wir vielleicht nochmal rüber zum Menschen. Also ich meine, wir wollen ja heute auch so ein klein wenig darüber sprechen, wie die Tiere dem Menschen gut tun, sag ich mal. Also nicht nur, ja, weil man die mag und weil sie ein Familienmitglied ja werden irgendwo. Es gibt ja auch viele, viele andere Bereiche, wie eben, was du vorhin schon angesprochen hast, das Körperliche auf der einen Seite, das den Menschen ja fordert dann, aber auch zum anderen das Psychische. Gibt es da von deiner Seite her so Erfahrungen, die du gemacht hast, dass die Leute ja ganz bewusst sich ein Tier zum Beispiel anschaffen, um was Gesundheitliches für sich selber zu tun?
Also tatsächlich, die abnehmen wollen, kaufen sich dann einen Hund und gehen dann spazieren, weil der sie einfach zwingt. Es ist ja Aufgabe, Pflicht und Wohltun in einem. Aber auch die psychische Ansprache. Wer freut sich denn so, wenn du heimkommst wie dein Hund? Ja, wer springt um dich umeinander, wedelt mit dem Schwanz und sagt, hurra, du bist da. Wer hört immer zu, ohne Widerworte zu geben? Und das sind schon so Dinge, wo praktisch Körper und auch Psyche von den Tieren positiv beeinflusst werden. Und das ist der eigentliche Aspekt, dass man da wirklich durch die Aufgabe und die Pflicht wird es zum Wohltun.
Herrn Lyons nackte Fakten.
Ja, genau, es geht um das Thema Reißen. Für Trips innerhalb der EU ist ein EU-Heimtierausweis mit einer gültigen Tollwutimpfung unbedingt nötig. Und bei der Rückreise aus Nicht-EU-Ländern, Achtung, müssen Tierbesitzer oft einen Antikörpernachweis für Tollwut erbringen. Das habe ich auch nicht gewusst unbedingt. Fragen Sie bei Unklarheiten schon vor der Reise auf jeden Fall bei Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin nach. Und weil wir schon bei dem Thema sind, mit dem Reisen, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Thema Hitze, das wissen Sie auch. alle, die Tiere haben, kennen sich damit aus, dass es sehr, sehr problematisch ist. Hund und Katze schwitzen nämlich nicht. Ne? Bei sommerlichen Temperaturen überwärmt ihr Körper ganz schnell. Deshalb Mittagshitze unbedingt meiden, für Schatten und ausreichend Wasser sorgen. Und das Tier, das kennen alle natürlich, niemals im Auto lassen. Schnelles Hecheln, Unruhe, Schwäche, Erbrechen und Krämpfe können einen Hitzschlag anzeigen. Also dann ab sofort zum Tierarzt.
Die Tiere können ja selber nicht sagen, wo es weh tut. Das heißt, es muss eigentlich der Halter machen. Musst du die manchmal dann sozusagen mittherapieren? Ist das leicht oder ist das schwierig? Mal ganz ehrlich, wer ist so ganz unter uns, wer ist der schlimmere Patient?
Die Besitzer.
Ui.
Die Besitzer. Also es ist schon so, dass die Helikoptereltern werden jetzt ersetzt durch den Helikopterhundebesitzer. Und es fehlt ein bisschen die Mitte, dass praktisch, wenn man mal einen Dünnpfiff hat als Hund, dann kann man da schon mal am Tag damit leben. Hm. Aber der Hundebesitzer meint sofort, das braucht dann Sanitäter, das braucht dann Notfall, das braucht dann Komaraum, bloß weil er ein bisschen einen Dünnpfiff hat. Also wir werden da schon auch emotional in eine Ecke gestellt als Tierärzte, wo du dir manchmal denkst, bei sich selber warten sie 8 Wochen auf einen Orthopädentermin, aber wenn der Hund humpelt, muss es in 8 Minuten sein.
Hm.
Und da damit umzugehen, ist für uns sehr schwierig.
Also ihr seid eigentlich auch alle ein bisschen Psychologen.
Auf jeden Fall. Leider ohne, dass es uns vermittelt wurde.
Ja gut, aber also meine Erfahrung, also gibt es, spiegelt das auch wieder. Also es ist schon eine Wohltat im Prinzip zu sehen, wenn eine Tierärztin oder ein Tierarzt sehr besonnen und sehr, sehr, sehr gut mit ja, seinem persönlichen neuen Freund, den man da hat, umgeht. Und dann hat man dabei ja auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Gutfühlen auch beim Tierarzt oder bei der Tierärztin. Ne?
Apropos, wenn man mit dem Tier zum Tierarzt geht, was sollte man beachten? Also kann man das Tier irgendwie vorbereiten? Weil es ist ja nicht jedes Tier ganz entspannt, wenn es zu euch geht.
Also wenn man beim Tierarzt anruft und sagt, ich habe eine Katze, die zum Tierarzt muss, dann wird ein guter Tierarzt oder ein gutes Team schon darauf hinweisen, dass der ein oder andere Korb besser geeignet ist, dass man über Pheromone arbeiten kann, dass man da also auch Beruhigungsmittel geben kann, die die Katze nicht gaga machen, aber entspannen. Und dadurch ist der Besuch beim Tierarzt von Anfang an relaxter. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil entspannte Tiere kannst du viel besser untersuchen. Beim Hund ist es zum Beispiel so, dass wir auch darauf hinweisen, und das wird uns aber auch übel genommen, aber wenn der Hund bei uns Angst zeigt, der Besitzer gibt ihm dafür Leckerchen und sagt, ach du armes Tierchen, musst du zu dem bösen Tierarzt und jetzt auf den Tisch rauf und du unterstützt praktisch das Angstverhalten durch Zuwendung und durch Leckerchen, wird es jedes Mal schlimmer werden. Wenn wir das ansprechen und egal, ob man das mit Subjekt, Prädikat, Objekt sagt oder man nimmt sich da 2 Minuten Zeit, es wird eigentlich immer so hingestellt wie, mein Hund braucht das. Und du bist der böse Tierarzt. Also auch Wahrheiten zu verkaufen ist extrem schwierig. Aber den Hunden täte es gut, wenn man sie eigentlich erstmal ignorieren würde. Und dann den entspannten Hund, der anfängt, sich im Zimmer umzuschauen, den dann anzusprechen und nicht den ängstlichen Hund.
Guter, wertvoller Tipp.
Ja, unbedingt. Bei mir ist ja gerade was aufgeploppt, als du das gesagt hast, Rüdiger. Ich habe mir jetzt gerade eine ältere Dame vorgestellt, die mit ihrem kleinen Hund zu dir kommt, zum Tierarzt kommt und selber ja, also sagen wir mal, Blutdruck gefährdet sein könnte. Also ich meine, das ist ja, dann darf das ja nicht vergessen, für die Menschen, also gerade für Leute, die vielleicht alleine sind, die älter sind, die vielleicht auch keine Partnerin oder keinen Partner mehr haben, sind ja diese Tiere ja quasi der erste Ansprechpartner in der Familie, in Anführungszeichen, weil ihr im täglichen Leben mit dabei. Und dann ist die Sorge natürlich auch ganz besonders groß, wenn irgendwas ist. Bereitet ihr solche Menschen eventuell auch darauf vor, wie sie da am besten damit umgehen? Also es kann ja wirklich sein, dass so eine Dame kommt oder ein Herr kommt und ist sehr aufgeregt oder sehr nervös eben ob der Situation.
Also für uns das Ideal, ob das Ideal für alle ist, das weiß ich nicht. Aber wir lassen erstmal den Hund laufen oder die Katze rumlaufen. Und während sich Hund oder Katze im Zimmer umschauen, lassen wir die Menschen einfach mal reden. Und dann plaudern die sich den Blutdruck vom Leib.
Das ist eine schöne Idee.
Und jetzt, das ist also auch wenn die viel reden, nach 2 Minuten hört jeder zu reden auf.
Okay.
Und dann ist der Punkt gekommen, wo man einfach dann gezielt nachfragt, dann anfängt das Tier zu untersuchen. Und das dauert nicht wirklich lange. Aber die Zeit, sich zu nehmen, zahlt sich aus.
Jetzt habt ihr gerade das Stichwort Bluthochdruck eben so schön genannt. Ich meine, der Bluthochdruck steigt spätestens dann oft bei der Tierarztrechnung. Ja. Je nachdem, ja, es ist so, je nachdem, was wahrscheinlich kommt. Ist ja auch seit der neuen Gebühren, gab es da so eine Anpassung eurer Gebühren?
Ich glaube im November, ne?
Ja, berechtigterweise, keine Frage. Aber wie gesagt, je nachdem ist es für den einen oder anderen Halter natürlich schon dann erstmal so allmächt. Das kostet ja doch einiges. Jetzt bieten ja viele so Tierarztversicherungen an oder viele Versicherungen, muss man sagen, bieten ja an, bestimmte Erkrankungen die Kostenübernahme dann eben zu erstatten, wenn man regelmäßig seinen Beitrag zahlt, so wie bei uns als Menschen eben auch. Rechnet sich sowas aus deiner Sicht oder sagst du lieber jeden Monat was zurücklegen?
Das kommt auf die Frage an, wie diszipliniert das du bist.
Okay.
Also das ist meiner Meinung nach von Fall zu Fall verschieden. Ich würde im Nachhinein für meine Tiere selbst, weil ich selber Tierarzt bin, eine Krankenversicherung abschließen.
Okay, guter Tipp.
Weil ein großer Hund reißt sich das Kreuzband, da sind 4.000 bis 5.000 Euro schnell ins Land gegangen. Und ein halbes Jahr später reißt das andere Kreuzband. Ich habe keine 10.000 Euro im Jahr einfach mal so daher. Habe aber beides mit meinem Hund mitgemacht.
Okay.
Und ich glaube schon, dass Krankenversicherungen jetzt noch für den Besitzer eine gute Sache sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, also da lohnt es sich quasi, sich mal umzugucken, zu vergleichen, wo sind die günstigen, ne? Welche Leistungen wird geboten, was steht im Kleingedruckten, natürlich auch nochmal wichtig, aber lohnt sich auf jeden Fall.
Da gibt es auch wirklich gute Vergleichstabellen mittlerweile, auch von eingängigen Internetportalen. Und da findet jeder für sich was und das unterstützt zumindest. Weil die Tierarztrechnungen sind schon mittlerweile adäquat für uns, aber für die Leute hoch.
Frau Kunert's Extra-Tipp.
Ja, wir haben es ja von Rüdiger vorhin schon gehört. Die Tiere können oft selber ja nicht sagen, wo es ihnen wehtut. Tiere leiden also sozusagen meistens still, bis die sich mal rühren. Da dauert es ein bisschen. Warnzeichen sind nachlassende Bewegungsfreude, Veränderung im Gang, wenn sie sich ständig irgendwo lecken, aber auch wenn sie zum Beispiel keinen Appetit mehr haben, wenn sie nicht mehr spielen wollen oder vielleicht auch ungewohnt aggressiv oder ganz besonders lethargisch oder träge sind. Nehmen Sie das ernst und konsultieren Sie dann wirklich zeitnah einen Tierarzt, denn da gibt es gute Möglichkeiten, die Schmerzen Ihres Tieres zu lindern.
Medikamente würde mich noch interessieren. Also es ist ja so, dass wir Menschen, wir neigen ja dazu, dass wir einen Apothekenschrank daheim haben oder eine Apothekenschublade oder wie man es auch nennen mag, wo sich so alles Mögliche ansammelt. Vom Gel gegen den Sonnenbrand bis hin zu irgendwelchen Kopfschmerztabletten oder noch anderen Dingen.
Magen
oder was weiß ich was, oder keine Kohletabletten oder was weiß ich was es alles Mögliche gibt. Und dann kann es ja sein, also ich habe mich da selber auch schon ertappt, dass man sagt, na gut, Hund hat Durchfall, also mischen wir mal ein bisschen Kohle und das Futter, das hilft ja bei mir auch. Da ist wahrscheinlich abzuraten davon, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt vielleicht man spielt jetzt selber den Tierarzt und sagt, okay, ich habe ja genug Material daheim, was für den Menschen gut ist, ist für den Hund oder für die Katze oder für andere kleine Tierchen auch sehr gut.
Es ist jetzt ganz schwierig zu pauschalisieren, weil natürlich gibt es Dinge, die kannst du verwenden, aber ich mache es jetzt einmal so einem ganz gängigen Fest. Wenn du einem Hund eine Ibuprofen-Tablette gibst, dann ist es wirklich eins der Dinge, wo du ihm praktisch ein Loch in die Magenwand brennst. Mit einer schon. Gibt es dann Novalgien, das Diclofenac und. Das heißt, jedes hat ein anderes Portfolio an Wirkung und Nebenwirkung und wird vom Hund vertragen und nicht vertragen. Von meiner Seite aus würde ich grundsätzlich davon Abstand nehmen und sagen, Mensch, du Tierarzt, was wäre denn eine Option? Kannst du mir so eine Art Apotheke zusammenstellen, wo ich für den einen oder anderen Fall einfach was zu Hause habe?
Ach, das ist eine gute Idee,
ja. Ist eine sinnige Geschichte, weil du dann weißt, okay, für den Einsatzzweck das, wenn es nach 2 Tagen nicht besser ist, gehe ich zum Tierarzt. Aber den eigenen Medikamentenschrank aufzumachen, kann in vielen Dingen wirklich in die Hose gehen.
Okay. Gibt es denn noch irgendwelche Sachen? Wir haben das Übergewicht, ist ja das Schlimmste mit und auch das Übel, die Wurzel für viele andere Erkrankungen. Angesprochen, das ist bei Mensch und Tier ähnlich. Jetzt wir Menschen nehmen ja dann oft Süßstoffe, ist ja bei uns auch schon kontrovers diskutiert. Was ist denn zum Beispiel dieses Xylit, ist ja dieser Birkenzucker, das muss ja gesund
Er
sein, ne?
ist
Vom Baum.
für Hunde tödlich.
Ja.
Dieser Stüggeler xylithaltige Schokolade, wobei die Schokolade schon ein großes Problem ist, aber mit Xylit ist es tödlich. Das muss man ganz klar so sagen. Der Finger weg davon und auch bei der Schokolade ein großes Problem. Also 100 Gramm Schokolade können für 10 Kilogramm Hund tödlich sein.
Ui.
Und mal so eine Mangeriepackung leer gefressen, macht so ein Labrador ganz entspannt, der packt die sogar aus, ist problematisch. Und da muss man Obacht geben. Da
Okay,
muss man
also.
wirklich Obacht geben.
Okay. Also ich
Okay.
glaube, wir könnten, glaube ich, jetzt dann auch wirklich ganz, ganz viel diskutieren. Vielleicht machen wir das auch irgendwie ein andermal noch. Ich glaube, das Thema gäbe es her. Aber wir können zusammenfassen, wenn man sich so die Zeit anguckt, unser Zeitfenster für unseren Podcast. Dann kann man, glaube ich, sagen, nicht alles, wir haben viel gemeinsam, aber nicht alles, was für uns gut ist, sowohl an Nahrung als auch an Medikamenten, ist für das Tier gut.
Würde ich so unterschreiben.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, Michi, mach mal den Deckel drauf, sagen Dankeschön, Rüdiger, und bleibt gesund.
Und happy. Danke, Rüdiger.
Gerne. Gute Zeit euch allen.
Gesund und happy. Der Präventions- und Gesundheitspodcast 50 plus.